Einen schönen guten Morgen. Ich finde es schön, wenn wir in den Gottesdienst oder auch in diesen Tag starten können, indem wir uns das so vor Augen halten dürfen, wie es gerade in dem Lied war, unser Gott, der so voller Gnade ist, oder auch wie der Andreas Anger das schon in der Einleitung mehrmals auch erwähnt hat, wie wunderbar es ist, wie wunderbar unser Herr ist, an den wir glauben dürfen. Und ich denke, wenn wir, ja, umso mehr wir uns darüber Gedanken machen, desto mehr werden wir, denke ich, auch einfach in Staunen darüber kommen, wie groß unser Gott ist. Und einleitend möchte ich euch mal eine Frage mitgeben, und zwar, auch wenn es manchen vielleicht schon hier oben steht, aber wir leben in einer Zeit, die von Entbehrung gekennzeichnet ist und in der Form von Entbehrungen gekennzeichnet ist, die ein Großteil von uns wahrscheinlich bisher kaum erlebt hat. Und umso mehr wegfällt, umso kostbarer oder desto kostbarer und wichtiger werden, denke ich, die wenigen Dinge, die noch bleiben. Die Beschäftigungen vielleicht, denen wir noch so nachgehen können, wie es vor Corona der Fall war. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, was sind diese Dinge in eurem Leben vielleicht? Was sind die Dinge, wo ihr sagt, wow, alles fällt weg, aber das bleibt, das ist schön, dass ich das noch tun kann oder dass ich da noch darauf hinarbeiten kann. Was bleibt, wenn so viel genommen wird? Nehmt einfach mal diesen Gedanken mit, überlegt es euch, ob euch da was kommt. Jeder für sich, ich werde später nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht ist das auch eine Frage, die sich die einen oder anderen auch gestellt haben, ungefähr 1450 vor Christus in Ägypten. Und wir sind immer noch in unserer Reihe im Exodus, im zweiten Buch Mose, und wir sind mittendrin. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Begebenheit, wenn ihr die Geschichte schon kennt und vielleicht auch von klein auf kennt, war es immer so schön, so mitten in den zehn Plagen zu sein als kleines Kind, weil ich das so aufregend fand. Wenn man sieht, okay, noch eine Plage und was ist mit dem Pharaon, wieso gehorcht er immer noch nicht? Und ja, Gott, gib ihm, er hat es verdient, er gehorcht er immer noch nicht. Und wo ich richtig vor allem als kleines Kind so mitgeeifert habe und gedacht habe, wow, das ist doch so spannend, wie das alles passiert ist. Und wenn wir uns das so anschauen und auch die letzten Predigten anschauen über die sechs Plagen, die wir bisher behandelt haben, dann ist vielleicht was uns überhaupt nicht so in den Sinn kommen würde, was da dennoch relativ stark zum Tragen kommt. Und zwar ist es die Gnade Gottes. Und ich habe diese Predigt auch mit dem Titel Gottes Gnadenruf überschrieben. Gnadenruf, ein Wort, das tatsächlich jetzt nicht mehr existiert und nicht mehr so leicht zu finden ist. Allerdings ein sehr altes Wort, ein Wort, das früher auch mehr verwendet wurde. Und ein sehr exklusives Wort, wenn man es vielleicht so ausdrücken möchte. Deshalb, weil es wahnsinnig zutreffend ist auf das, worum es sich dabei handelt. Selbst wenn wir uns heute die siebte Plage anschauen, ist das doch ein Begriff, was absolut auf unsere Begebenheit zutrifft. Und ich habe den ersten Punkt genannt, Gottes Gnadenruf ergeht deutlich. Und ich lese mal die ersten Verse aus 2. Mose, Kapitel 9, die Verse 13 bis 19. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es auch aufschlagen und auch zu Hause, und ich lese mal die Verse. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dich am Morgen früh auf und tritt vor den Pharao und sprich zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Sonst werde ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Und nun, lass dein Vieh und alles, was du auf dem Feld hast, in Sicherheit bringen, denn auf alle Menschen und alles Vieh, die sich auf dem Feld befinden und nicht in den Häusern versammelt sind, auf die wird der Hagel fallen und sie werden umkommen. Wer nun von den Knechten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, da kommen wir dann gleich noch drauf, sehen wir, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Diejenigen aber, die sich das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahmen, die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Feld. Gott kündigt durch Mose hier nicht nur eine weitere Plage an, sondern eine Steigerung der Plagen. Aber Gott tut es weder ohne Begründung, noch tut er es ohne Hinweise auf seine Gnade, mit welcher er den Pharao bis zu diesem Zeitpunkt bestehen ließ. Und noch tut er das, ohne auch gleichzeitig einen Ausweg zu schaffen. Wenn wir uns Vers 14 anschauen, sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Hier sehen wir die Steigerung der Plage. Wir sehen hier, diesmal ist es anders als die anderen Male zuvor. Von jetzt an, sagt Gott, werden sich die Plagen, die er senden wird, gegen das verhärtete Herz des Pharao direkt richten. Das schließt alle kommenden Plagen ein und diese alle werden auf sein Herz abzielen, nicht auf seine Person als Mensch, nicht sein Äußerliches, nicht seinen Körper, wie die Stechfliegen vorher oder wie die Beulen, von denen wir gelesen haben, sondern es wird auf seine Vernarrtheit, auf seine Verblendung wird es abzielen. Und eben diese sollten noch weitaus schlimmer werden als der Hagel oder die Finsternis, die jetzt noch kommen werden. Da sehen wir eine enorme Steigerung in dem Gericht. Nicht nur, dass äußerlich irgendwas passiert, sondern wo Gott am Herz des Pharao ansetzt, was auch wirklich die Quelle dieser ganzen Verstocktheit und des ganzen Widerstands gegen Gott ist. Und zwar wird es so lange sein, bis er sich vor Gott beugt und ihn als Gott anerkennt. Und Gott steigert nicht nur die Plage, sondern er gibt auch eine Begründung dafür. In Vers 14 sehen wir im zweiten Teil, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Hier geht es nicht darum, dass der Pharao schlechte Augen hatte, dass der Pharao Schwierigkeiten hatte, etwas zu sehen, etwas zu erkennen und nur genauer hinschauen musste. Nein, das Wort, was hier verwendet wird, damit du erkennst, dass auf dieser Erde nicht meinesgleichen ist. Dieses Erkennen ist ein Wort, was auch mit Anerkennen oder mit Respektieren übersetzt werden kann. Der Pharao wusste schon längst, dass Gott allmächtig ist. Und selbst seine Zauberer haben nach der dritten Plage anerkannt, das ist der Finger Gottes, das ist Gott. Das war nicht zu übersehen, dass es Gott sein muss, der mächtiger ist als unsere Götter, der es nicht nur vermag, Plagen emporkommen zu lassen, sondern auch Plagen wieder abklingen zu lassen, Plagen auch wieder auszusetzen, jedes Mal, nachdem Mose wieder eingetreten ist für den Pharao. Es war nicht zu übersehen und der Pharao wusste es ganz genau. Aber der Pharao wollte Gott nicht als den anerkennen, der er war. Und der Pharao sah sich immer noch selbst als derjenige, der selbst beschließt, was zu tun ist. Er war noch immer sein eigener Gott, entgegen aller Vernunft, entgegen aller öffentlichen Zeichen, die Gott getan hat, an der Gott seine Macht gezeigt hat. Und Gott erinnert ihn sogar im nächsten Vers, in Vers 15, daran, dass er ihn verschont hat, wo er sagt, denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr euch die ganzen Plagen anschaut und vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen ja, wissenschaftlich unterwegs ist und schaut, was manche Historiker, Wissenschaftler zu dem Ganzen sagen, dann wird eins ganz groß herausgestellt. Der grausame Gott Israels, der versucht, sich gegen andere Götter durchzusetzen. Aber ich glaube, dass wir was ganz anderes sehen, wenn wir hier genau hinschauen. Gott hätte nicht mal die erste Plage senden müssen. Beziehungsweise hätten auch die erste Plage und die fünf weiteren, die bisher geschehen sind, sie hätten deutlich schlimmer ausfallen können, als sie es sind. Und soweit wir wissen, kam bisher auch kein einziger Mensch durch die Plagen um, auch wenn die Plagen heftig waren und wenn es teilweise auch wirklich eklig war, aber bisher haben wir nicht davon gelesen, dass durch die Plagen ein Mensch umgekommen ist. So sehen wir also in dieser Warnung und in den vorherigen sechs Plagen, die wir bisher uns angeschaut haben, eine Sache ganz besonders, und zwar die Gnade Gottes. Und wenn wir ein Vers weiterschauen, in Kapitel 16, in Vers 16, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Man hat fast das Gefühl, als ob Gott sich ein Stück weit vielleicht sogar rechtfertigt oder erklärt vor dem Pharao. Und wir sagen müssen, okay, wieso muss Gott das überhaupt machen? Muss er dem Pharao überhaupt irgendwas erklären? Er ist doch Gott, er steht auch weit über allem. Gott ist kein Mensch, er steht als Schöpfer des Universums über der gesamten Schöpfung. Wieso muss er seiner Schöpfung erklären, wieso er es macht? Auch hier, es ist allein aus Gnade, Gott hätte es nicht tun müssen. Und er sagt hier, ich habe dich eben dazu bestehen lassen, ich habe dich bestehen lassen. Du bist nicht bestehen geblieben aus dir selbst heraus, das war nicht, weil du so ein tolles Immunsystem hattest oder weil du so intelligent warst, sondern ich habe dich eben dazu bestehen lassen, damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Oder in anderen Worten können wir auch sagen, Pharao, du lebst nur noch aus einem Grund, damit mein Name verkündigt werde auf der gesamten Erde. Nichts, was du getan hast, nichts hat irgendwie dazu beigetragen. Im Gegenteil, ich habe die Plagen wieder von dir genommen und du hast dein Herz jedes Mal weiter verstockt. Du hast schon lange viel Schlimmeres verdient mit deiner Auflehnung gegen mich. Das ist das, was wir letztlich hier aus diesen Versen herauslesen können. Wenn wir also Gott als den sehen, der er ist, nämlich als den Schöpfer des Universums, und nicht nur als einen Menschen, der genauso begrenzt ist wie wir, weil das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir ganz schnell begehen, den vor allem Wissenschaftler, weltliche Wissenschaftler, ganz oft begehen, dass sie Gott so aburteilen, als wäre er ein Mensch und deswegen meinen, ihm seine Grenzen aufzeigen zu können und sagen zu können, wo Gott richtig handelt und wo er falsch handelt. Und das, wo wir selbst alle gefallene Menschen sind und selbst einen absolut verdrehten moralischen Kompass haben und nicht wissen, wo rechts und links ist. Aber wir meinen, Gott vielleicht manchmal vorschreiben zu können oder beurteilen zu können, ob das, was Gott tut, gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn wir aber Gott als den sehen, der er ist, dann können wir auch in dieser Warnung wieder nur eines sehen, nämlich Gottes nur allzu deutlichen Gnadenruf, der Ruf zur Gnade. Nicht nur darin, dass der Pharao überhaupt noch lebt und dass Gott nicht nach der ersten oder zweiten Plage schon gesagt hat, es reicht, sondern sogar noch in dieser anstehenden Plage, in dieser Ankündigung, sehen wir Gottes Gnade. Wenn wir uns die Verse anschauen, 17 bis 19. Wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Und nun lass dein Vieh und alles, was du auf dem Feld hast, in Sicherheit bringen, denn auf alle Menschen und alles Vieh, die sich auf dem Feld befinden und nicht in den Häusern versammelt sind, auf die wird der Hagel fallen und sie werden umkommen. Ist es nicht faszinierend, ist es nicht total überraschend? Gott sagt ihm nicht nur, es wird noch irgendeine Plage kommen. Er hätte auch sagen können, Pharao, jetzt lass dich mal überraschen, was ich als nächstes mache. Sondern Gott sagt ihm nicht nur, was er tun wird, sondern er sagt ihm auch noch, wie er sich davor und sein Volk, also wie er sich selbst und sein Volk davor in Sicherheit bringen kann. Wenn da noch jemand davon sagt, dass es ein Gott ist, der unkontrolliert seinen Zorn ausübt, dann hat er nicht ansatzweise gelesen, was hier steht. Da sehen wir Gottes Gnade ganz groß. Sein Gnadenruf mehr als deutlich. Keiner von uns hier, bin ich fest davon überzeugt, und kein Mensch auf dieser Erde hätte so viel Geduld und so viel Gnade mit dem Pharao, wie Gott es an dieser Stelle beweist. Kein Anbieter von Handyverträgen würde sagen, ja, ist okay, nach der dritten Mahnung ist Schluss, dann muss man zahlen und zwischendrin muss man schon zahlen. Egal, ob man Miete verzögert oder wenn man nicht auf die Arbeit kommt, ab und zu Abmahnungen, 1, 2, 3, fertig und dann ist man raus. Aber Gott schickt eine Plage nach der anderen. Gott entfernt die Plagen auch wieder und immer wieder versündigt sich der Pharao weiter und Gott bringt ihm nochmal Geduld entgegen und nochmal Gnade entgegen und nochmal kommt er ihm entgegen und sagt, weißt du was, es wird noch was kommen, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, wenn du dich noch weiter gegen mich auflehnst. Als wäre das noch nicht genug, erweist Gott seine Gnade nicht nur darin, sondern auch noch weit darüber hinaus. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich zu Gottes Gnadenruf trotz Verachtung. Gott ruft in seiner Gnade, obwohl er verachtet wird, ganz offensichtlich. Obwohl der Pharao ihm ins Angesicht trotzt, wenn wir das uns anschauen. Und zwar in den Versen 20 und 21 sehen wir die unterschiedlichen Reaktionen drauf. Wer nun von den Knechten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Diejenigen aber, die sich das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahmen, die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Feld. Also hier sehen wir auch wieder einen weiteren Beleg. Gottes Machterweis bis zu diesem Zeitpunkt war deutlich genug, war offensichtlich genug. So offensichtlich, dass das Volk oder ein Teil des Volkes wusste, wenn Gott das sagt, dann wird es so kommen. Und Gott ist Gott, er ist allmächtig. Und sie haben das Wort des Herrn gefürchtet, ein Teil von ihnen, ein Teil der Ägypter. Aber wir sehen in Vers 21 auch diejenigen, die sich's nicht zu Herzen nahmen. Die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Feld. Die Botschaft Gottes war unmissverständlich, sie war absolut deutlich und einige der Ägypter fürchteten Gott. Aber was war mit den anderen? Was war mit dem Pharao? Hier steht nicht, dass sie Gott nicht glaubten. Und dass der Pharao und höchstwahrscheinlich auch sein Volk Gott glaubten, zeigt sich bereits in den vorherigen Plagen, die wir gesehen haben. Wenn er ganz zu Beginn vielleicht auch noch ein Stück weit zögerlich war und gedacht hat, okay, schön, Blut oder was, ein Blut zu verwandeln, das können meine Leute auch, umgekehrt natürlich nicht, aber da können wir noch ein Stück weit mitgehen. Das sehen wir aber bei der zweiten Plage an seiner Reaktion schon, dass er glaubt, dass Gott derjenige ist, der Froschplage wieder ein Ende setzen kann, weil er bittet den Mose, dass er vor Gott für ihn eintritt. Und er sieht ja auch, dass daraufhin die Froschplage wieder aufhört und dennoch bleibt er stur. Also Pharao glaubt durchaus, dass Gott es ist, der das alles bewirkt. Auch nach der dritten Plage, wo die Zauberer aussteigen und sagen, wir können da nicht mithalten und erkennen, dass es Gott ist, der das alles bewirkt, bleibt der Pharao stur. Und selbst nach der vierten Plage spielt sich der Pharao immer noch als Gottes Konkurrent auf, indem er sagt, okay, die Plage ist heftig und es ist schlimm und bitte hör auf damit. Ich lasse euch in diesem Land eure Opfer darbringen. Wobei die Forderung war, dass sie 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, also dass sie wahrscheinlich das Land verlassen, um dort Gott zu opfern und ihn zu loben. Aber hier spielt er sich immer noch auf als jemand, der irgendeine Verhandlungsposition hätte gegenüber Gott. Geht hin und opfert Gott in diesem Land. Und dann sagt Mose, ja, nee, aber das würde euch ganz schön ärgern, wenn ihr mitbekommen würdet, was da dann alles abläuft und wie das ist. Und dann gibt er nochmal nach und sagt, okay, dann zieht so und so weit, aber ja, nicht weiter. Und bittet für mich. Aber noch immer erkennt er danach auch Gott nicht an. Es kommt eine 5. Plage. Und er meint immer noch, ein Stück weit die Kontrolle behalten zu können. Und trotzdem bittet er, und hier sehen wir dieses widersprüchliche Verhalten des Menschen ohne Gott oder des Menschen mit verhärtetem Herzen, gleichzeitig bittet er Gott darum, dass er sein Gebet erhört, dass er die Plage wegnimmt. Und wenn wir das auch wieder sehen, sehen wir ein, was ganz stark heraussticht, nämlich Gottes Gnade. Gott hört nämlich auf sein Bitten. wenn wir diesen Widerstand des Pharaos sehen, wie er immer wieder angekrochen kommt und sagt, ja, okay, okay, aber dann bittet für mich, dass es wieder aufhört, Hauptsache weg, und dann dürft ihr schon gehen. Und Gott erhört dieses Gebet wieder und er verhärtet sein Herz, der Pharao, und lässt das Volk wieder nicht ziehen. Gott hat es gewusst. Gott hat ganz genau gewusst, was der Pharao daraufhin wieder machen würde. Aber er hat trotzdem sein Gebet erhört. Das ist Gnade. Wer von uns hätte so eine Geduld mit dem Pharao? Also müssen wir uns die Frage stellen, wenn es nicht der Glaube war, an dem es hing, wieso war dann der Pharao so stur? Es lag nicht am Glauben. Der Pharao glaubte sehr wohl, sowohl an die Existenz als auch an die Macht Gottes. Aber da war ein ganz entscheidender Punkt, der gefehlt hat. Und zwar war es kein rettender Glaube. Es war kein Glaube, der zu einer echten Umkehr führte. Und Jakobus fasst das in seinem Brief auf, in Jakobus 2, Vers 19. Und in dem Zusammenhang geht es um Menschen, die behaupten, Christen zu sein, aber an deren Leben überhaupt nichts daran zu erkennen ist. Die sagen, ich kann ja irgendwie an irgendwas glauben, aber das hat keine Auswirkung auf mein Leben. Und Jakobus greift genau diese Strömung auf, dieses Denken, indem er warnt auch für Irrlehren und sagt in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Auch der Pharao glaubte es und zitterte. Auch der Pharao hatte Angst vor Gott. Wir können es daran sehen, dass bei der Viehseuche er zum Beispiel sofort seine Leute losschickt und sagt, ist es denn wirklich so, dass von dem Vieh Israels kein einziges umgekommen ist? Und auch hier bei dem Hagel können wir fest davon überzeugt sein, er hat Gott geglaubt, er hat auf den Hagel gewartet, weil er gewusst hat, wenn Gott es ankündigt, dann wird es auch so kommen. Seine Erfahrung hat es ihm ganz deutlich gelehrt. Der Pharao glaubte auch und zitterte. Und das völlig zu Recht. Aber sein Problem war, sein Herz war verhärtet. Der Pharao ist so verhärtet, so stur, dass er lieber sieht, dass sein Volk und er selbst untergeht, als dass er Gott als Gott anerkennt und sich demütigt. Ich lese die nächsten Verse. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit Hagel im ganzen Land Ägypten fällt, über die Menschen und über das Vieh und über alles Gewächs auf dem Feld im Land Ägypten. So streckte Mose seinen Stab zum Himmel und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. Und der Herr ließ Hagel regnen auf das Land Ägypten. Und es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mitten in den Hagel hinein, so stark, dass etwas derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war, seitdem es bevölkert ist. Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Wenig überraschend können wir hier sehen, dass genau das eintritt, was Gott gesagt hat. Und die Reaktion des Pharaos bleibt natürlich auch nicht aus, wenn wir uns die nächsten zwei Verse anschauen, 27 und 28. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Bittet aber den Herrn, dass es genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Wenn wir das so lesen, können wir zunächst aufatmen, können wir sagen, wow, endlich, endlich hat der Pharao es begriffen, endlich tut er Buße, endlich, und was für ein Bekenntnis. Ich habe mich versündigt, der Herr ist gerecht, ich aber, mein Volk sind schuldig. Was hätte er mir sagen sollen? Absolut zutreffend. Absolut. Aber schauen wir uns das mal genau an, dieses Bekenntnis. Vers 27. Als er anfängt zu reden, diesmal habe ich mich versündigt. Ernsthaft? Diesmal hat er sich versündigt? Was ist mit den ganzen Malen davor? Kein Wort davon. Was ist mit den 6 Plagen, die bisher Gott gesandt hat? Da ist kein Wort davon. Er sagt nur, diesmal habe ich mich versündigt. Aber gut, vielleicht ja, hat er es einfach noch nicht ganz verstanden. Wir können mal weiterschauen. Als nächstes sagt er, bitte den Herrn, dass es genug sei. Wirklich? War es denn wirklich genug? Genug wozu denn? Dass sich der Pharao ein für alle Mal demütigt und eingesteht, dass nicht er das Sagen hat, sondern Gott? War es denn wirklich genug dazu? Lass uns die nächsten Verse anschauen. Da sprach Mose zu ihm, wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken, dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Ich weiß aber, dass ihr, du und deine Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Es waren aber der Flachs und die Gerste zerschlagen, denn die Gerste hatte Ähren und der Flachs Knospen getrieben. Aber der Weizen und der Spelt, das ist ein anderes Wort für Dinkel, waren nicht zerschlagen, denn die wachsen später. Die beiden markierten Punkte, dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, sowohl in Vers 32, aber der Weizen und der Spelt, die waren nicht zerschlagen. Hier sehen wir nur nochmal ganz nebenbei, wieder und wieder und wieder Gottes Gnade. Und wieder erhört er das Gebet. Und die Weizen und die Dinkelernte sind verschont geblieben. Und dann sehen wir in den letzten 3 Versen, 33 bis 35, nun ging Mose vom Pharao weg zur Stadt hinaus und streckte seine Hand aus zum Herrn und der Donner und der Hagel ließen nach und der Regen fiel nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Und so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Was zunächst einen frommen Anstrich hat, was zunächst nach wahrer Buße und nach einer echten Umkehr zu Gott aussieht, ist nichts als ein Lippenbekenntnis. Sehr wohl und auch sehr nachvollziehbar war der Pharao traurig und wahrscheinlich am Boden zerstört, als er sah, dass Gerste und der Flachs zerschlagen waren. Das waren 2 extrem wichtige Rohstoffe für sein Reich. Zum einen für die Eigenversorgung, aber zum anderen natürlich auch für den Handel. Vielleicht, wir wissen nicht, war er auch bestürzt, dass tatsächlich Menschen umkamen. Auf jeden Fall nicht bestürzt genug, um seinen Leuten zu befehlen, die Knechte in die Ställe zu holen oder in die Häuser zu holen. Aber mehr als eine Bestürzung und mehr als eine Traurigkeit war es nicht. Es war keine Umkehr. Er beklagte die Auswirkungen seiner Sünde, aber er beklagte nicht seine Sünde. Er beklagte nicht seinen Aufstand gegen Gott. Und wir können das vielleicht ein Stück weit vergleichen mit einem kleinen Kind. Ein Kind, dem bewusst wird, wie dämlich es war, dem Nachbarskind böswillig ein Bein gestellt zu haben. Nicht aber, weil das Nachbarskind jetzt Schmerzen hat und leidet, sondern einfach, weil er jetzt dafür ein paar Tage Hausarrest bekommt. Er war traurig und am Boden zerstört wegen der Konsequenzen der Sünde, aber nicht wegen der Sünde. Nicht, weil er eingesehen hat, es war falsch, es zu tun, sondern einfach nur gemerkt hat, okay, wenn er Gott nicht gehorcht, dann kriegt er einen auf den Deckel. Er war nicht wegen der Sünde betrübt. Und trotzdem sehen wir weiterhin Gottes Ruf der Gnade. Sonst gäbe es keine weiteren Plagen. Aber was fangen wir jetzt damit an? Und damit will ich zum dritten Punkt kommen. Gottes Gnadenruf gilt auch heute. Und wenn wir uns diese ganze Begebenheit anschauen, dann neigen wir wahrscheinlich dazu, wirklich zu sagen, schaut euch den Pharao an. Wie blöd kann man denn sein? Wenn wir uns aber vor Augen halten, wieso wir davon lesen, wieso Gott diese Begebenheit und alle anderen Begebenheiten in seinem Wort niederschreiben hat lassen, wenn wir uns vor Augen halten, was sein Gedanke damit ist, dann ist es ganz sicher nicht dieser Gedanke, dass wir auf den Pharao herabschauen, die Gott damit verfolgte. Ganz sicher nicht. Nein, in den Zweifeln, die wir sehen, in dem Unglauben, in dem Stolz, in dem Trotz, in der Selbstüberschätzung aller Personen in der Bibel, nicht nur vom Pharao, sondern aller Personen in der Bibel, sehen wir eines ganz deutlich. Und müssen wir eines als erstes sehen, nämlich unseren eigenen Zweifel, unseren Unglauben, unseren Stolz, unseren Trotz, unsere Selbstüberschätzung. Deshalb lesen wir davon, damit wir lernen, damit wir zurechtgewiesen werden. Dazu ist die Schrift eingegeben worden. Und wenn der Pharao Gott auch auf so eindrückliche Weise erlebt hat, wusste der Pharao dennoch bei weitem nicht so viel über Gott wie wir. Auch Paulus zum Beispiel wusste mehr als Simson über Gott. Aber auch Paulus wusste nicht mehr über Gott als wir. Sicher hat er ihn auf eine andere Art und Weise erlebt, aber er hat es auch niedergeschrieben. Und wenn Paulus hingegebener war als wir, dann aufgrund seiner Hingabe an Gott und seiner Liebe zu Gott, aber nicht, weil er unbedingt mehr über Gott wusste. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie viel mehr müssten wir, die wir sein komplettes Wort in unserer Sprache zur Verfügung haben, mit allen erdenklichen Hilfsmitteln, die man sich nur ausdenken kann, mit allen möglichen Forschungen, die da angestellt wurden, in allen möglichen Sprachen und Büchern, die von 15 Seiten bis 1700 Seiten reichen, können wir nachlesen über Gott und darüber, wie er auch zu verstehen ist und wie er sich offenbart. Wie viel mehr müssten wir also Gott verstehen und ehren und fürchten als der Pharao damals? Und ja, es ist ein absolut erschreckendes Bild eines verhärteten Herzens. Wir haben gesagt, es ist nicht der Glaube, der ausschlaggebend ist, oder der Unglaube in dem Fall, sondern es ist die Sturheit, es ist das verhärtete Herz des Pharaos. Erst nach der 6. Plage oder zu Beginn der 7. Plage sehen wir, dass es Gott war, der sein Herz verhärtete. Bis zu diesem Zeitpunkt war es der Pharao, der willentlich und wissentlich sein Herz gegenüber Gott verhärtet hat. Und wieso lesen wir davon? Weil das Bild des verhärteten Herzens des Pharaos letztlich ein Bild unserer verhärteten Herzen ist. Ohne Christus ist das Herz des Pharaos 1:1 wie das Herz von uns. Aber auch als Christen können wir uns und unsere Herzen gegenüber Gott verhärten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nur aufgrund, und da sind wir wieder an dem Punkt, von Gottes Gnade in unserem Leben. Nicht, weil wir so toll und weil wir so viel demütiger und einsichtiger sind als der Pharao. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie hat sich denn dann konkret das verhärtete Herz des Pharaos geäußert? Natürlich, er hat Gott nicht gehorcht. Aber wie können wir das denn vielleicht so runterbrechen für uns, dass wir verstehen, was hat es denn uns heute zu sagen? Jedes Mal, nachdem er die Plagen erlebt hat und verschont geblieben war, oder nicht jedes Mal, einige Male, sagt er, okay, gut, Gott, ich lass dein Volk ziehen, damit es dich anbetet, aber gefälligst nur hier im Land, so wie ich sag. Und dann kurz später, okay, dann zieht in die Wüste, geht aber nicht zu weit weg und kommt auf jeden Fall auch wieder zurück. Schließlich bin ich ja immer noch der Chef und ich muss immer noch die Kontrolle haben. Ihr bekommt vielleicht Urlaub, aber ihr müsst wieder zurückkommen. Und du könntest die Frage stellen, okay, welche Kontrolle denn? Der Pharao macht sich absolut zu einer Witzfigur in der Situation. Er hatte nie Kontrolle, auch wenn es vorher Gott nicht in der Form eingegriffen hat. Aber Gott hat ihm deutlich gezeigt, Pharao, du hast gar keine Kontrolle. Was denkst du, was bildest du dir ein? Und die Frage ist, ticken wir vielleicht manchmal ein Stück weit so wie der Pharao? Vielleicht, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, uns nicht ganz vor Gott zu beugen und meinen, dass wir ihm ja vielleicht wenigstens ein bisschen entgegenkommen können. Natürlich zu unseren Bedingungen. Wir fühlen uns dann natürlich besser und Gott kann sich nicht beschweren, dass wir gar nichts tun. Ähnlich wie der Pharao vielleicht gedacht hat. Und wie könnte das ausschauen? Ich habe mir nur mal ein paar Gedanken gemacht und die Liste könnte wahrscheinlich endlos sein, aber vielleicht ein paar Denkmuster zum Anstoß, wie das konkret aussehen könnte. Ich gehe in die Gemeinde. Ich sage meinen Kindern auch, dass sie gehen sollen, aber sonst werde ich mein Leben so führen, wie ich es für richtig halte. Oder danke, Herr, für deine Vergebung, aber dieser Person werde ich nicht vergeben. Danke für deine Ratschläge. Die sind auch interessant, aber schließlich leben wir im 21. Jahrhundert, also wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben. Und letztlich kann das alles in diesem Letzten jetzt noch ausgedrückt werden. Weißt du, Gott, ich gebe dir sonst irgendwas, aber ich gebe dir nicht das, was du möchtest. Das ist die Aussage eines verhärteten Herzens gegen Gott. Wo wir meinen, dass wir vielleicht mit irgendwas, irgendwelchen Überbleibseln aus unserem Leben, irgendwas, wo wir vielleicht noch 5 Minuten haben, wo wir gerade mal Lust drauf haben, dass wir es Gott übrig lassen und ihm dann so hinwerfen, hier, nimm irgendwas. Aber ich werde dir nicht das geben, was du willst, nämlich mein gesamtes Leben. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich spreche nicht davon, wenn ein Christ von ganzem Herzen Gott nachfolgen möchte oder immer noch mit Sünde zu kämpfen hat. Das ist ein anderes Thema. Ich rede hier von einem Menschen, ob Christ oder nicht Christ. Sicher, kann man sagen, die Ausgangssituation ist ein bisschen unterschiedlich, aber der Kern eines verhärteten Herzens ist letztlich das Gleiche. Die Rede ist hier von einem Menschen, der sich willentlich und wissentlich weigert, Gott in jedem Lebensbereich als Gott anzuerkennen. Und das, weil er Angewohnheiten oder eigene Ziele, Lebensweisen und Sünden in seinem Leben, dass er daran verbissen festhält und bewusst sagt, Herr, ich gebe dir alles, das aber behalte ich für mich. Du darfst mir alles vorschreiben, aber hier darfst du mir nichts vorschreiben. Damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. So lautet die Begründung gegenüber dem Pharao. Damit du anerkennst und respektierst, dass ich der Herr bin, auch über dein Leben, und zwar über dein gesamtes Leben. Nicht nur über das, was übrig bleibt, wenn du deine ganzen anderen Pläne verfolgst, sondern über dein gesamtes Leben. Erinnert ihr euch an die Eingangsfrage, die ich erwähnt habe am Anfang, wo ich gesagt habe, denk mal drüber nach, was ist das denn? Vielleicht hat sich durch die Corona-Krise, haben sich vielleicht Dinge herauskristallisiert, wo ihr sagt, okay, solange das noch bleibt, ist mein Leben noch in Ordnung. Solange ich daran noch festhalten kann, ist noch alles gut. Ich will damit nicht andeuten, dass jedes Ziel, das wir womöglich verfolgen und jede Beschäftigung, die uns sehr wichtig ist, falsch ist, ganz und gar nicht. Aber was wir an dem Pharao lernen können, was wir an dem Pharao lernen sollen und was wir auch an der aktuellen Lage, unter den aktuellen Einschränkungen lernen können und sollen, ist, dass wir unser Leben, unsere Motivation und vielleicht auch unseren Zwergenaufstand, den wir gegen Gott führen, durchleuchten. Woran hängt dein und mein Herz? Ist es vielleicht verhärtet? Haben wir uns mit Sünden in unserem Leben abgefunden, wo wir sagen, ich weiß, es ist Sünde, aber ich halte daran fest, weil ich so viel schon aufgegeben habe für Gott. Das Wissen werde ich nicht auch noch für Gott aufgeben. Da sind wir kein Stückchen besser als der Pharao. Gottes Gnadenruf gilt auch heute. Sein Gnadenruf ist mehr als deutlich und sein Gnadenruf gilt trotz unserer Verachtung. Ob die Plagen damals oder Corona heute, Gott ruft in seiner Gnade noch immer zur Umkehr. Und jeder von uns hat viel Schlimmeres verdient. Aber Gott hat nicht nur den Pharao bis zu dem Zeitpunkt bestehen lassen, sondern er hat auch dich und mich bis zu dem Zeitpunkt heute bestehen lassen, um seinen Namen groß zu machen. Wenn wir Christen sind, dann stehen wir und bestehen vor Gott allein durch das, was Christus getan hat. Dass, indem er seinen Sohn sandte, Jesus Christus, um die Plagen zu tragen, die wir verdient haben, er hat sie erlitten. Weil wir von uns aus kein Stückchen besser sind als der Pharao. Wir haben genau so den Kern der Sünde in uns. Und wenn du Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, wirklich nachzufragen, wo sind diese Bereiche in deinem Leben? Und wenn du noch kein Christ bist, wenn du sagst, okay, was bedeutet das denn im Einzelnen? Dann möchte ich dir Mut machen. Gott hat seinen Sohn die Strafe tragen lassen, die du verdient hast. Die Plagen, die wir in Ägypten sehen, die sind ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was wir verdienen. Sind auch ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was der Pharao verdient hat, was jeder Mensch verdient hätte. Alles, was Gott zurückhält, ist Gottes Gnade, ist ein Zeichen von Gottes Gnade, dass wir Zeit haben, umzukehren. Dass wir die Möglichkeit haben, umzukehren, die Möglichkeit haben, zu hinterfragen, folge ich dir, vertraue ich dir wirklich, unterstelle ich dir wirklich mein gesamtes Leben. Und wieso Gott so etwas tut, können wir uns die Frage stellen, wieso? Wieso würde Gott so etwas tun? Und ich will dazu abschließend aus Psalm 103 Verse lesen, die Verse 8 bis 12. Und ich hoffe, dass es auch einfach gut ankommt. Und ich finde es einfach so wunderbar, dass wir so Gott betrachten können. Es ist hart, was wir gehört haben, und es ist hart, was hier passiert. Aber all das zeigt Gottes wunderbare Gnade. Und ich lese: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig von großer Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Was ist deine Reaktion? Was ist meine Reaktion? Ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Lasst uns Gott anschauen als der, der er ist. Als den gnädigen Gott, der alles Recht dazu hat, ja, uns zurechtzuweisen und unser Herr zu sein. Und auch wenn ihr leider nicht mitsingen könnt, hoffe ich, dass ihr doch in euren Herzen mitsingen könnt bei den Liedern, die wir jetzt noch hören werden von der Band.